Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir wollen uns heute, so haben wir zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, mit dem Kommen Jesu in diese Welt beschäftigen. Und so wollen wir hören als Predigtext auf die Epistel, die Brieflesung für diesen zweiten Advent. Sie steht in Jakobus 5, die Verse 7 bis 8. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. So seid auch ihr geduldig. Amen. Wir wollen beten. Herr, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dein Wort, das du uns schenkst, das du uns gibst, für diesen Sonntag, für unser Leben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dieses Wort öffnest, dass wir neu sensibilisiert werden für dein Kommen in diese Welt. Das wird nur gelingen können, wenn du, Herr, selber diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich inständig bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Es ist eine gute alte Tradition in reformierten Gemeinden, dass ab und an der Pastor eine Katechismuspredigt hält. Eine Katechismuspredigt, Sie kennen das alle aus den Katechismen, ist so aufgebaut, dass man eine Frage stellt zu einem biblischen geistlichen Thema und dass man dann eine Antwort bekommt. Sie kennen das aus dem Heidelberger Katechismus, da wird das in 129 Fragen und Antworten so getan. Sie kennen das aber auch aus dem lutherischen Katechismus, dem Kleinen und dem Großen, dass man versucht, sich einem Glaubensthema ein Stück weit ja intellektuell anzunähern. Und das wollen wir auch machen. In dieser Predigt uns dieser guten alten reformierten Tradition zuwenden. Wir wollen eine Katechismuspredigt hören. Und ich habe drei Fragen Ihnen mitgebracht, die auf den ersten Blick sehr simpel aussehen, die aber ganz wichtig sind. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass Sie als gläubige Christen zu diesen Fragen sprachfähig sind, damit Sie vor allen Dingen den Menschen in Ihrer Umwelt ordentlich Auskunft geben darüber können, was eben das Kommen Jesu in diese Welt bedeutet. Und so habe ich Ihnen drei Fragen mitgebracht. Die erste, wann kommt Jesus wieder? Zweitens, wie kommt Jesus wieder? Und drittens, was sollen wir bezüglich des Kommens Jesu tun? Das erste, wann kommt Jesus wieder? Und jetzt muss ich Ihnen direkt zu Beginn dieser Predigt eine Enttäuschung bereiten. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Geht nicht. Hoppla, werden Sie jetzt vielleicht denken, na, der Latzel hat vielleicht mal so zwei, drei Semester nicht richtig aufgepasst halt, ist da nicht zu den Vorlesungen gegangen oder dem fehlen so ein paar intellektuelle PS halt. Wenn Sie so denken, dann Vorsicht, dann outen Sie sich als jemand, der sich nicht besonders mit der Philosophie beschäftigt hat. Der größte Philosoph, der je gelebt hat, Sokrates, von dem wissen wir, dass er in Athen über den Marktplatz gegangen ist und dass er immer nach schlauen Menschen geguckt hat. Und dass er diese schlauen Menschen, die aus allen Herren Länder kamen, dass er die in Gespräche verwickelt hat und dass er die immer gefragt hat. Und wo Sokrates wollte, war immer den Menschen zeigen, dass sie im Endeffekt gar nichts wissen. Er sagte, das ist der Beginn alles Denkens, dass man erkannt hat, dass man nichts weiß. Sie alle kennen diesen berühmten Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist ganz Wichtiges. Also, wenn ich das jetzt so freimütig bekenne, könnte ich mich jetzt schon mal philosophisch freisprechen, so nach dem Motto, ich bin ja in einer guten Philosophentradition, weil eben schon der alte Sokrates das festgestellt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, sei der Beginn aller Erkenntnis. Nun wissen Sie aber auch, dass ich auf die Philosophen nicht so viel gebe, sondern dass ich auf einen nur etwas gebe, das ist Jesus Christus. Und schön, was der Sokrates daher philosophiert hat, aber wichtig ist, was unser Herr Jesus Christus gesagt hat zum Datum, wenn er wiederkommt. Und da wollen wir mal genau hinhören. Das lese ich Ihnen vor, können Sie auch nachlesen. Matthäus 24, da heißt es, sagt Jesus, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Da haben wir es. Also wenn Sie eben schon so halb im Geiste den Pastor Latzel verurteilt haben, dürfen Sie es jetzt zurücknehmen. Denn unser Herr und Gott Jesus Christus weiß es selber nicht. Das ist ein innertrinitarisches Geheimnis. Jesus ist ja wahrer Gott. Und trotzdem in der innersten Trinität gibt es da noch eine Differenzierung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und Jesus selber sagt, er weiß es nicht. Nur wer wäre ich denn dann, dass ich mich hier hinstellen könnte und könnte Ihnen irgendwelche genauen Daten sagen? Nein, nein, da bleibe ich genau bei dem, was mein Herr und Meister eben auch sagt. Ich weiß es nicht. Um Zeit und Stunde, Tag und Monat wissen wir nicht. Aber das macht es nur umso intensiver. Denn weil wir das nicht wissen, desto wachsamer sollen wir sein, auf das Kommen Jesu ausgerichtet. In der Kirchengeschichte haben wir es immer wieder erlebt, dass Männer, und zwar gute Christen, gemeint haben, jetzt ist die Zeit da. Jetzt passiert's. Also wir haben eben ein Lied von einem ganz Guten gesungen, Martin Luther. Martin Luther glaubte auch, jetzt zu seiner Lebenszeit ist das Ende angebrochen. Oder wir haben zu Beginn des Gottesdienstes Paul Gerhardt gesungen, der lebte im 30-jährigen Krieg. Als der ausbrach mit all den Wüten, mit den Dingen, da dachte auch Paul Gerhardt, er wird das zu seinem Zeitlebens noch erfahren und erleben, wie der Herr Jesus Christus wiederkommt. Albrecht Bengel, ganz wunderbarer, vollmächtiger Theologe, Vater des württembergischen Pietismus, der hat genaue Berechnungen angestellt. Der kam dann auf den 18. Juni 1836, und das war im Württemberger Pietismus ein wichtiges Datum halt, nicht? Da haben die wirklich alle geglaubt, da kommt der Herr Jesus wieder. Und ich könnte Ihnen jetzt eine fast unüberschaubare Zahl von guten Theologen und erst recht von irgendwelchen Sektenführer bringen. Denken wir nur an die Zeugen Jehovas, die haben immer wieder, bei denen ist das so alle 20 Jahre, geben die eine neue Zahl aus, wann der Herr Jesus Christus wiederkommt. Das Einzige, was man zu all diesen Berechnungen und Datierungen sagen kann, sie haben sich alle im Nachhinein als falsch erwiesen. Alle als falsch erwiesen. Deshalb bin ich auch immer wieder extremst vorsichtig, wenn gläubige Brüder und Schwestern zu mir kommen und sagen, Bruder Latzel, ich habe hier eine besondere Offenbarung, ich habe es jetzt erkannt in der Schrift, wann der Herr wiederkommt. Auch dazu noch einmal ein Wort der Schrift, 2. Thessalonicher 2. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht in eurem Sinn so schnell wankend machen lasst und erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung oder durch ein Wort oder durch einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemanden verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Also schon Paulus schärft das der Gemeinde in Thessalonich ein, passt auf, wenn da die superschlauen Endzeitmathematiker kommen, die alles ganz genau wissen und datieren können halt nicht. Da müsst ihr vorsichtig sein und lasst euch da nicht in eurem normalen Glaubensweg abspenstig machen, denn das passiert dann immer wieder. Wenn dann Leute irgendwas ganz klar und deutlich erkannt haben, das Datum nicht eintritt, dass dann viele Leute im Glauben schwankend gemacht werden. Das ist übrigens ein ganz liebes Spiel des Widersachers. Der Widersacher versucht da Leute, dass die vermeintlich mehr wissen wollen als Jesus Christus, als hätten sie jetzt den Plan in der Tasche. Nochmal, Jesus selber weiß es nicht. Sie alle haben das sicherlich mitgekriegt jetzt hier mit diesem blödsinnigen Maya-Ritual, nicht? Die Bild-Zeitung und die ganzen Boulevardmagazine auf dem Privatfernsehen berichten davon, am 21.12. soll nach dem Maya-Kalender diesen Jahres 2012 die Erde untergehen, die Welt vernichtet werden. Und das wird alles ein bisschen spielerisch gesehen und Sie werden sehen, in den nächsten Wochen wird die Presse mehr und mehr darüber berichten. Aber das ist, so oberflächlich lächerlich das ist, dieses heidnische Berechnungsritual, wieder ein ganz perverser Trick des Widersachers. Der Widersacher macht diese Sache, das Überlegen des Ende der über das Ende der Erde, so lächerlich, dass Leute mit dem Ganzen so auch das wirkliche Nachdenken über das Kommen Jesu vergessen. Sie schütten das Kind mit dem Bade aus. Ich möchte nicht missverstanden werden, wenn ich sage, die Berechnungen können wir nicht anstellen. Dann habe ich damit eines nicht gesagt, dass wir nicht über das Kommen Jesu nachdenken sollen, sondern ganz im Gegenteil, weil wir eben nicht wissen, wann der Herr Jesus genau wiederkommt, sollen wir immer zu jeder Zeit darauf vorbereitet sein, dass er wiederkommt. Wachet, wachet. Das kann heute Abend sein, das kann in 100 Jahren sein, das kann in 2000 Jahren sein. Ich weiß nicht, wie lange Gott noch Gnadenzeit schenkt. Aber ich weiß eins ganz genau, dass kein Mensch auf und in dieser Welt das genaue Datum kennt und weiß. Eins allerdings, das darf ich Ihnen auch noch zu diesem Punkt sagen, das kann man sagen. Denn das sagt die Schrift auch, wann der Herr Jesus wiederkommen wird. In der Schrift heißt es ebenfalls in Matthäus 24, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Auch das weiß ich nicht, wann das sein wird, aber das ist Voraussetzung für das Kommen Jesu Christi in die Welt. Dass alle Menschen, die hier leben, auf dieser Welt, das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus gehört haben. Und wissen Sie, ich als Pastor arbeite dafür, dass der Herr Jesus wiederkommt in diese Welt. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, wichtiger als alles andere, dass sein Evangelium, die frohe Botschaft, verkündigt wird. Also, wann kommt Jesus Christus wieder? Wir können den genauen Zeitpunkt nicht sagen, aber wir wollen beides tun. Wir wollen einmal davor warnen, genaue Berechnungen anzustellen, aber zum anderen wollen wir das eben auch tun, immer wieder Leute darauf aufmerksam machen, dass eben das Kommen des Herrn bald vor uns steht, so wie die Schrift das sagt. Man kann im Glauben immer von zwei Seiten vom Pferd fallen, nicht? Ein zu viel und ein zu wenig, wie in vielen Dingen des Lebens. Und so ist das auch bei dem Erwarten des Kommens des Herrn Jesus Christus. Man kann vermeintlich es ganz genau wissen, das ist zu viel, das ist nicht richtig, aber man kann es auch komplett aus seinem Leben rausgestrichen haben und das ist zu wenig. Zwischenbemerkung, wenn ich auf meine Gemeinde hier in Bremen gucke, dann muss ich sagen, hier dürfen wir schon ein bisschen mehr Endzeiterwartung haben. Das ist so, wenn ich so ein Gespräch mit gläubigen Geschwistern bin, schon so ein bisschen eingeschlafen. Da sind die Handbremsen schon so ein bisschen angezogen. Ich sehe hier nicht so sehr das Problem, das hatte ich so im Siegerland, da gab es immer so wieder so Berechnungsexperten. Das ist mir hier oben noch nicht so begegnet in Bremen. Aber hier ist so ein bisschen, dass viele von euch und Ihnen das nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Nochmal, wir wissen nicht wann, aber dass er kommen wird und vielleicht schon heute Abend, das habt bitte ganz neu bei euch parat. Die zweite Frage. Wie kommt Jesus wieder? Wie kommt Jesus wieder? Eine spannende Frage, die hat mich begeistert und fasziniert, seit ich Christ bin. Als ich da mit 15 Jahren zum Glauben dazugestoßen bin, als der Herr mir seinen Geist geschenkt hat, ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, war das, was mich am meisten interessiert hat. Nicht die Geschichten von Kreuz und Auferstehung, da hatte man ja schon von gehört, das kannte man so rudimentär, auch wenn man es nicht richtig verstanden hatte. Aber so die Offenbarung, nicht? Da hatten wir nie im Konfirmandenunterricht drüber gesprochen, halt das hatte so einen Reiz gehabt. Nicht? Habe ich auch sofort gelesen, das Buch, nichts so richtig verstanden, mir so meine Bilder gemacht. Und dann war Mitarbeiterkreis, vergesse ich nie, große Runde damals in Bad Laas, wo ich herkomme, 20 Mitarbeiter, sollten neue Bibelarbeit vorgeschlagen werden, war der Pastor da, der Pastor Dinger, da fragt er, was soll ich euch denn vorbereiten? Ich melde mich als erstes, ich hätte gern die Offenbarung und ich sehe noch sein Gesicht, das so ein bisschen runterfällt. Ich so, oh, gar keine Begeisterung halt, nicht? Und dann war der so halb am Rumlavieren halt, warum denn nicht? Und ich habe dann immer weiter insistiert, wir haben das auch gemacht und heute weiß ich, warum der eben so ein bisschen gezuckt hat, weil der genau wusste, was ich wollte und dass er mir das gar nicht erfüllen konnte. Ich wollte genaue Informationen aus dem Buch der Offenbarung haben. Ich war hinterher auch ein bisschen enttäuscht über das, was der in den Bibelarbeiten gebracht hatte. Heute weiß ich das, dass man nicht nur die Offenbarung lesen kann, so die 22 Kapitel, so wie das Kursbuch der Deutschen Bundesbahn, wo man weiß, wann ist wo welcher Zug, sondern dass, wenn ich mich damit beschäftige, und das habe ich wirklich getan, nicht nur damals mit 15 im Mitarbeiterkreis, auch in meinem Studium, auch zum Ende gerade meines Studiums hin, intensiv habe ich darüber nachgelesen, geforscht, Sekundärliteratur gelesen, was es heißt, wirklich sich mit dem Kommen Jesu zu beschäftigen, wie wird er wiederkommen halt. Und es ist mir eins klar geworden, das möchte ich Ihnen sagen, in aller Vorläufigkeit und auch in aller Begrenztheit meines Intellektes, wenn man sich damit allen biblischen Aussagen beschäftigt, und nochmal, dann müssen wir nicht nur die Offenbarung lesen, dann müssen wir das ganze Alte Testament kennen, nicht die Jesaja, Apokalypse, Joel, Amos, Daniel, wir haben neulich Joel gelesen, auch in der Bibelstunde halt, wie viel wurde da berichtet über das Kommen des Herrn Jesus, da müssen wir die Evangelien kennen halt, nicht den Korintherbrief, die Thessalonicher Briefe, da muss man quasi die ganze Bibel genau kennen und selbst wenn man die kennt, hat man vom Kommen Jesu immer nur wie bei so Mosaik so einzelne Steine. Man kann einige Dinge mit Gewissheit sagen, aber viele Flächen dieses Kommens sind noch dunkel. Und da ist es wichtig, dass man dann nicht selber anfängt, so die biblischen Texte selber weiterzuschreiben und so Verbindungen weiterzumalen zwischen den einzelnen Mosaiken, sondern man muss manchmal auch Dinge so stehen lassen, wie sie rudimentär und auch fragmentär in der Bibel beschrieben sind. Und trotzdem kann man aus diesen Fragmenten ganz vieles rausnehmen. Und wenn Sie mich fragen würden, wie wird das denn werden, wenn der Jesus wiederkommt, dann würde ich Ihnen als erstes sagen, eins, gewaltig. Das wird so unglaublich gewaltig, wie Jesus wiederkommt, dass übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Aber so riesengroß, das ist unvorstellbar. Das ist so großartig, so riesig, wenn Jesus seine ewige, für alle erkennbare Herrschaft aufrichten wird. Und zwar in einem Moment, dass es alle Menschen, nicht nur alle Menschen hier, auch alle Sterne, alle Galaxien mit einem Mal erkennen. Das ist einfach gewaltig. Ich möchte Ihnen drei kurze Punkte nennen, was passiert, wie Jesus wiederkommt. Das erste wird sein, der Untergang dieser Welt. Das zweite wird sein, das Gericht über diese Welt. Und das dritte wird sein, die Neuschöpfung der Welt. Also das erste wird der Untergang dieser Welt sein. Nachdem die Gemeinde Jesu hier auf Erden viel Leid erlitten hat und nachdem es viel Drangsal gegeben hat, die Zornesschalen Gottes über die Welt ausgegossen worden sind, all diese Dinge, dann wird die Welt, wenn Jesus wiederkommt, mit einem Mal eingesammelt. Und zwar nicht nur dieses kleine Bremen, nicht nur diese Kirche, nicht nur diese Erde, nicht nur unsere Galaxie, sondern die ganzen Sterne. Mit einem Mal packt Gott wieder alles ein. Ist alles vorbei. Alles ist dann vergangen. Nichts ist geblieben. Nicht dein Haus, dein Garten, deine Gesundheit, dein Konto, nichts. Bleibt alles nichts. Das Einzige, was bleibt, so sagt die Schrift, ist das Wort Gottes und die, die seinem Wort vertraut haben. Übrigens, auch die Zeit wird dann wieder eingesammelt. Auch das müssen wir uns mal vorstellen. Nicht? Wir denken ja immer so in unseren Zeitkategorien, so müssen wir ja denken, in unserer dreidimensionalen Welt. Gott hat ja die Zeit geschaffen am Anbeginn, Tag und Nacht, hat er erst geschaffen. Aber auch das sammelt er wieder ein, dann gibt es keine Zeit mehr. Bei Gott gibt es keine Zeit, kein Anfang, kein Ende. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und alles, was hier ist, sammelt Gott mit einem Mal. Die ganze Welt geht unter. Und dann kommt das Zweite, dann wird diese Welt zum Gericht gebeten. Jeder einzelne Mensch tritt dann vom Herrn Jesus an. Alle, die noch leben zu dem Zeitpunkt und auch alle, die noch in den Gräbern sind. Die müssen alle vor den Richterstuhl Jesu Christi. Alle müssen sich beugen vor dem Allmächtigen. Und da werden sich so viele tief beugen. Und da wird es ein Bereuen geben, ein Bereuen darüber, dass man dem Evangelium zeitlebens nicht geglaubt hat. Und dann wird das Gericht gehalten. Dann wird das Gericht gehalten. Matthäus 12 sagt Herr Jesus, jedes unnütze Wort, das über deine Zunge gekommen ist, über deine Lippen, darüber wird das Gericht dann gehalten werden. Bei all den Milliarden von Menschen über jedes unnütze Wort. Das wird dann alles passieren. In einem Moment wird das Gericht gehalten vor dem Allmächtigen. Können wir uns auch nicht vorstellen. Eine gewaltige Szene. Und wenn man das weiß, dann zittert es einem, dass über jedes Wort, was wir gesprochen haben, unnütz, das Gericht gehalten wird. Aber das ist die frohe Botschaft. Über mein und dein Leben, wenn du an Jesus glaubst, ist das Gericht schon gehalten. Wir haben da Gott sei Dank nichts mit zu tun. Bei uns ist ja schon alles erledigt. Die Akte Olaf Latzel ist schon geschlossen. Weil das Gericht bei mir schon gehalten ist, auf Golgatha. Wenn in den Vereinigten Staaten jemand hingerichtet wird, also ich will jetzt nicht über Sinn und Zweck der Todesstrafe und ob das ethisch-biblisch vertretbar sprechen, aber wenn dort einer hingerichtet wird, also wenn einer einen schlimmen Mord begangen hat und er wird jetzt verurteilt und wird hingerichtet, dann ist es so, wenn er da im elektrischen Stuhl hingerichtet wird, in dem Moment, wo der Arzt seinen Tod feststellt, da ist ein Staatsanwalt bei der Hinrichtung dabei, und der schreibt das hinein, den Todeszeitpunkt, wann dieser Todeszeitpunkt eingetreten ist. Und dann schließt er die Akte. Dann ist das erledigt. Dann ist das Urteil vollstreckt. Und dann ist an diesem getöteten Mörder, der auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden ist, auch nichts mehr zu holen. Das ist vorbei, da hat der Staat alle irdische Gerechtigkeit verloren. Und genauso ist das mit meiner Schuld. Und ich habe so viele unnütze Worte in meinem Leben schon gesagt. Und ich werde noch so viele unnütze Worte sagen, genau wie ihr auch. Aber wisst ihr, die Akte über meine Schuld ist längst schon geschlossen. Die wurde schon geschlossen, bevor ich überhaupt geboren wurde. Die ist geschlossen worden auf Golgatha. Halleluja, das ist super. Nur wehe denen, die ihre Akte noch nicht geschlossen haben durch das Blut Jesu Christi, sondern die noch wirklich vor den Schöpfer müssen und sich vor Jesus rechtfertigen müssen. Wehe denen, das wird Leiden ohne Ende sein. Das ist das Gericht über die Welt. Und das Dritte, was dann kommt, ist die Neuschöpfung. Die Neuschöpfung für uns, deren Akte schon geschlossen ist, die wir schon freigesprochen sind. Für uns gibt es die Neuschöpfung. Jesus Christus sagt, siehe, ich mache alles neu. Dann kriegen wir einen neuen Leib. Nicht so was Vergängliches wie hier, einen ganz neuen Leib. Ich weiß nicht, wie der aussehen wird. Wie das werden wird, kann kein Mensch sagen. Aber ich kriege einen neuen Leib. Und mit diesem neuen Leib werde ich in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im himmlischen Jerusalem leben. Und zwar in purer Freude, im stetigen Halleluja singen. Und da geht es mir nur noch gut. Es wird das Ende allen Leides, allen Elendes, allen Schmerzens, alles sein für die Kinder Gottes. Der Beginn ewiger Freude. Und auch das können wir uns nicht vorstellen, gerade wenn wir hier auf Erden schlimme Leiterfahrungen machen. Aber das ist das, was kommen wird. So kommt Jesus Christus wieder. Er beendet alles, was hier ist. Er sammelt die Erde ein. Er hält das Gericht. Aber für diejenigen, die zu ihm gehören, ist es der wunderbare Neubeginn, die Neuschöpfung der Welt. Darauf dürfen wir uns freuen. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Tag des Herrn, sondern wir dürfen uns darauf freuen. Wir dürfen den ersehen, weil dann alles richtig gut wird. Dann werden wir im Happy End leben. Wir sind hier in einer gefallenen Welt mit ganz viel Leid, mit ganz viel Elend, wo gerade auch diejenigen, die Jesus Christus nach müssen, durch viel Drangsal durch müssen, durch viele Trübsale. Aber das dürft ihr wissen. Wenn der Jesus Christus wiederkommt, ist alles vorbei, dann ist alles für uns erledigt und dann leben wir in vollendeter Freude. Ein drittes. Was sollen wir bezüglich des Kommens Jesu tun? Auch dazu drei Kurzpunkte. Erstens, wir sollen es erwarten. Zweitens, wir sollen dabei geduldig sein. Und drittens, wir sollen dafür beten. Das Erste, wir sollen es erwarten. Also wenn das stimmt, was ich eben in Punkt 2 gesagt habe, dass diese Neuschöpfung für uns am Ende der Zeiten sowas richtig, richtig, richtig Gutes ist. Leute, dann lasst es uns erwarten. Genauso erwarten wie meine kleine Tochter, die ist 9 Jahre alt, das wisst ihr, den 24.12. herbeisehen. Nicht? Die freut sich richtig, wenn dann der Weihnachtsbaum bei uns im Wohnzimmer steht und unterm Weihnachtsbaum all die Geschenke. Da hat die jetzt schon richtig Spaß dran. Obwohl das ja noch, was weiß ich, 15 Tage hin sind, aber die fiebert dem schon richtig entgegen. Das ist für sie präsent und das thematisiert die auch immer wieder. Die freut sich drauf. Die weiß, da kommt was und die freut sich drauf und erwartet das. Und genauso sicher, wie wenn Jesus vorher nicht wiederkommt, der 24. kommt und meine Tochter ihre Geschenke bekommt, genauso sicher ist, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und darauf dürfen wir uns freuen. Dürfen wir uns darauf freuen. Und ich hoffe, dass du diese Freude hast. Am 4. Advent wird es ja nochmal um die Freude gehen, halt nicht, bei dieser Kerze. Also Thema dieses Sonntages, freut euch halt nicht. Dass wir uns wirklich darauf freuen, dass der Jesus wiederkommt. Wir brauchen doch keine Angst zu haben in Jesus Christus. Und das hoffe ich von allen, die heute Morgen hier sind, dass sie wirklich treu zum Herrn gehören. Bei dem Wetter, wir sind ja heute ein paar weniger, bei dem Wetter sind, glaube ich, wirklich nur die Wiedergeborenen heute hier. Nicht? Also, aber sollte einer unter uns sein, der den Herrn Jesus noch nicht hat, dann muss ich dir sagen, dann musst du große Angst und Furcht haben vor dem, was kommt. Und ich kann dich nur aufrufen, nimm den Herrn Jesus an. Aber wenn du Jesus kennst, dann kann ich dir nur sagen, du darfst dich freuen darauf, was kommt. Und erwarte es. Erwarte es, so heißt es hier in diesem Jakobuswort, wie ein Bauer seine Ernte. Das ist ja für so einen Bauer das Wichtigste, was es gibt. Nicht ein Bauer lebt von dem, was das Feld bringt. Davon leben seine Tiere, er kann es verkaufen, er selber lebt davon. Und die Ernte, das, was dann im Herbst kommt, im Spätsommer, im Herbst, das ist das Wichtigste. Und da lässt sich so ein Bauer auch nicht von abbringen halt, nicht? Da kann er nicht sagen, wenn Erntezeit ist, Mensch, da fahren wir mal 2 Wochen nach Mallorca, soll man das Feld machen, was es will. Nein, da lebt der für nicht, der fährt auch jeden Tag raus und guckt halt nicht. Es ist eine freudige Erwartung, was wird das Feld denn bringen halt, nicht? So sollen wir auch sein, wir sollen es freudig erwarten, was da kommt, das Kommen unseres Herrn. Also das ist das Erste, das du mitnehmen sollst, ihn freudig erwarten. Übrigens, durch diese freudige Erwartung habe ich mir das Alkoholtrinken abgewöhnt. Als ich ein Jugendlicher war, wie das die Jugendlichen machen, habe ich schon mal häufiger ein bisschen mehr getrunken, als ich auch vertragen habe und war auch schon mal angetrunken. Das war nicht gut und meine Eltern, die haben immer gesagt, trink nicht, das ist nicht gut, wie das Eltern so sagen, aber das hat mich nicht weiter beeindruckt. Irgendwann hat mein alter Bruder in der Gemeinde gesagt, hat gesagt, wenn du Alkohol trinkst und du bist besoffen, stell dir mal vor, in dem Moment, wenn du richtig voll bist, kommt der Herr Jesus Christus wieder und der findet dich voll getrunken an. Das hat mich wirklich so gepackt. Und damals so noch, wie ich richtig auch feurig im Glauben war, habe gesagt, das will ich nicht. Das will ich nicht, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt, ich da richtig einen mir reingezwitschert habe. Und seitdem trinke ich nur noch ganz, ganz wenig Alkohol halt nicht. Weil ich wirklich auch den Herrn Jesus Christus erwarte. Und das sollen wir alle tun. Wir sollen ihn erwarten, so wie ein Bauer die Ernte erwartet. Aber wir sollen es auch geduldig erwarten. Das ist wichtig. Geduld. Ausharren, dabei bleiben. Geduldig. Das heißt zum einen, jetzt nicht übernervös werden. Geduld haben. Es gibt ja so wie die Pferde vom Staat, die nur noch so trippeln und zu nichts anderem mehr zu gebrauchen sind. Das auch nicht. Aber eben auch die Geduld, die Länge da haben. Sich nicht irgendwie jetzt so ein Stück weit sagen, und jetzt lasse ich es nicht. So wie beim Angeln, wenn man 2 Stunden nichts gefangen hat, da schmeiße ich alles in die Ecke, sondern Geduld haben. Wir sollen im Warten Geduld haben. Geduld ist übrigens eine biblische Tugend. Etwas, was in der Bibel ganz hoch angesehen wird. Was uns ja häufig in dieser Hektik häufig abgeht. Geduld ist etwas Wichtiges. Schon im Alten Testament, nicht? Heißt im Sprüche, wer geduldig ist, der ist weise. Oder Lukas 8 ist es, die das Wort halten, also die in der Bibel gegründet sind, die das Wort halten, die bringen Frucht in Geduld. Oder Galater 5, ganz starkes Wort, die Frucht des Heiligen Geistes ist Geduld. Also wenn du ungeduldig bist, dann weißt du, dann regiert dich nicht der Herr Jesus Christus mit seinem Geist, sondern es ist immer der Widersacher. Wir haben ja letzten Sonntag über die beiden Geister geredet, die uns regieren können. Kolosser 3 schreibt uns Paulus, zieht an die Geduld, nicht? Das soll für so einen Christen sein wie so ein Mantel, dass man Geduld an uns sieht. Dem Timotheus schreibt Paulus einmal in 1. Timotheus 6, jage nach der Geduld. Also das ist eine Tugend, die es gilt zu erstreben. Das soll man erjagen halt, nicht? Und Jakobus 1 heißt es, wahrer Glaube wirkt Geduld. Also nochmal, wenn du gläubig bist, wirst du ein geduldiger Mensch sein. Und wenn du ungeduldig wirst, dann weißt du, oh, da hast du Mangel an Heiligem Geist. Geduld ist etwas ganz Wichtiges. Und das sollen wir vor allen Dingen haben in Bezug auf das Warten auf den Herrn Jesus Christus, auf sein Kommen. Da sollst du geduldig sein. Nicht überpacen, also nicht trampeln wie die Rennpferde, aber eben auch nicht dieses in die Ecke schmeißen, sondern zu sagen, ich warte geduldig darauf, das sollst du tun. Nicht nur, dass du es erwarten sollst, sondern du sollst dabei geduldig sein. Und ein drittes und letztes sollen wir bezüglich des Kommen Jesu tun. Wir sollen dafür beten. Die Wiederkunft Jesu, das Kommen unseres Herrn in diese Welt, soll immer wieder Bestandteil unserer Gebete sein. Vater unser hat uns der Herr das ja beigebracht, was so die wesentlichen Dinge sind, um die wir beten. Und wenn man jetzt fragen würde, was wird denn im Vater unser alles erbeten, dann könnten ganz das tägliche Brot. Nicht? Das würde vermutlich so als erstes kommen, wenn ich Sie und euch fragen würde. Aber die erste Bitte, übrigens ganz wichtig, auch das nochmal zu erklären, die erste Bitte im Vater unser lautet, geheiligt werde dein Name. Das ist ganz bitte. Wenn ihr betet, heiligt immer wieder den Namen Jesu, den Namen Gottes. Das ist ganz wichtig, dass man seinem Namen die Ehre gibt. Wir wissen es aus den 10 Geboten, wenn man seinen Namen missbraucht, wird man schlimm bestraft. Aber wer seinen Namen ehrt und heiligt, der wird von Gott gesegnet. Das ist die erste Bitte, aber ich wollte ja kommen zu dem, dass wir darum beten sollen. Die zweite Bitte, dein Reich komme. Dein Reich komme. Da geht es nicht nur darum, dass Gottes Reich bei uns jetzt anbricht und dass wir uns immer mehr vom Heiligen Geist beherrschen lassen, das auch, sondern diese Bitte nimmt eben auch das Eschatologische, also das Endzeitliche im Blick, dass wir darum bitten sollen, bitte Herr Jesus, komm bald wieder, dein Reich komme in Vollendung, dein Reich komme. Also wir bitten das sowieso im Vater unser und wenn ihr betet, dann nehmt das auch mit hinein, dass ihr betet darum, dass Jesus Christus wiederkommt. Übrigens, die Bibel schließt auch mit dieser Gebetsbitte. Ein alter Deutschlehrer, der hat immer gesagt, bei einem Buch immer den ersten und den letzten Satz angucken. In einem Buch, da weiß man schon ganz viel halt, nicht? Und die Bibel hat ganz vieles, aber der erste und der letzte Satz auch in der Bibel sind ganz wichtige, nicht? 1. Mose 1, nicht? Heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ganz wichtiger Satz, was das bedeutet, nicht? Das ist ein ganz wichtiger Satz, nicht? Dass Gott alles gemacht hat, damit geht's los. Und der Schluss, Offenbarung 22, da heißt es, Jesus Christus spricht, ich komme bald. Und dann heißt die Gebetsantwort, Amen, ja, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Auch da schließt die Bibel genau mit dieser Gebetsbitte, ja, Herr Jesus, komm bald. Und wenn die Bibel so schließt, dann dürfen wir das auch in unsere Gebete einschließen, immer und immer wieder, dass wir darum beten sollen, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Denn so wie meine Tochter nochmal sich freut auf Heiligabend und gar nicht erwarten kann, dass es schnell beginnt, genauso ist es für uns. Glaub mir, wenn dieses Elend hier, so schön das für den einen oder anderen auch momentan ist, beendet ist, dann erwartet uns die große Herrlichkeit bei unserem Herrn Jesus Christus, wenn er wiederkommt und darum und dafür sollen wir immer wieder beten. Also, was sollen wir bezüglich des Kommen Jesu tun? Wir sollen es erstens erwarten, zweitens, wir sollen dabei geduldig sein und drittens, wir sollen dafür beten. Noch einmal rufe ich euch dieses Predigtwort zu. Seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange Frühregen und Spätregen. Seid nun auch ihr geduldig. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück und wollen noch einmal darüber nachdenken, dass der Herr Jesus Christus in diese Welt wiederkommen wird.